Und das würde ich mir für mich in 10 Jahren wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass man auf viele Prozesse von heute zurückblickt und sagt, boah, Gott sei Dank haben die es damals endlich gemacht. Es war sowas von überfällig. Das ist sowas. Diese ganzen Change-Prozesse, die wir jetzt aktuell ja im Gesundheitssystem sehen, ich glaube, die werden sich hoffentlich dann in 10 Jahren verselbstständigt haben und einfach selbstverständlich geworden sein.
In dieser Folge erfährst du, was die Deutsche Gesellschaft für digitale Medizin für dich zu bieten hat, wer der erste neue Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für digitale Medizin ist und wie Medizin und das Hasso-Plattner-Institut Mediziner beeinflussen können. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer. Und heute lernst du Lars Massanek kennen. Er ist Neurologe und Forscher an der Universität Düsseldorf und forscht zu passiven digitalen Biomarkern in der Medizin. Aber nicht nur das, wie angekündigt, war er auch am Hasso-Plattner-Institut, hat dort studiert und ist auch seit November 2023 der neue Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für digitale Medizin und nimmt uns mit in seine Welt der Forschung und seinen Vorstellungen, wie diese Gesellschaft dazu beitragen kann, mehr Interdisziplinarität in die Medizin und die angrenzenden Fächer zu bringen und wie wir für unsere diagnostische und klinische oder therapeutischen Entscheidungen mehr und bessere technologische Daten auch gewinnen können und diese wirklich in der Versorgung einsetzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, den Lars Massanek bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Lars.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total aufs Gespräch.
Lars, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Lars Moranek. Ich bin ebenso wie du Arzt, der sich der Neurologie hingezogen fühlt, sage ich mal. Ich bin in der Weiterbildung am Universitätsklinikum Düsseldorf und bin dort fleißig zu digitaler Medizin der Neurologie am Forschen und weiterhin seit ja, einigen Jahren Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für digitale Medizin und jüngst auch in den Vorstand gewählt worden.
Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja so um die Jahreswende passiert und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, Mensch, den jungen Kollegen muss ich unbedingt kennenlernen, weil ich das total interessant finde, wie dein Weg ist und möchte da gerne mehr darüber erfahren, wie sicherlich viele andere auch. Wie ist es dazu gekommen, dass du so früh, oder vielleicht ist es ja für dich gar nicht früh, vielleicht ist für dich völlig normal, den Weg in die digitale Medizin gefunden hast? Was waren so die ersten Berührungspunkte? War das schon im Studium so oder hast du schon vor dem Studium dich diesen Dingen gewidmet? Wie war dein Weg dahin?
Ja, manchmal ist es ja so, dass man irgendwann zurückblickt und sich fragt, okay, hat das alles jetzt auf ein bestimmtes Thema hingesteuert? Und ich würde rückblickend jetzt sagen, ja, irgendwie hat sich das schon doch länger angebahnt, dass man sich den digitalen Themen zuwendet, jetzt in meiner Rolle. Und zwar habe ich im Studium, eigentlich während meiner Promotion, mich sehr für Algorithmen interessiert, Machine Learning. Ich habe im ganz normalen neurologischen Labor, sage ich mal, promoviert, wo man natürlich viel mit Datenauswertung zu tun hat und bin dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, okay, ich muss doch vielleicht programmieren lernen und habe da dann doch relativ viel Zeit reingesteckt. Und dann führte so das eine zum anderen. Ich glaube, es gab in Münster, ich habe in Münster studiert und auch promoviert, so eine kleine Bubble an sehr interessierten Leuten, die sich damals schon gedacht haben, da kommt was auf uns zu, Automatisierung in der Medizin, vielleicht sogar damals schon so Themen wie AI. Aber das ist überhaupt kein Thema im Studium. Und wir haben damals mit mehreren Leuten einen Verein gegründet, der heißt oder hieß Beyond Medicine, wo wir uns gedacht haben, wir brauchen Fortbildung für Mediziner, Medizinerinnen rund ums Thema Technik. Und ja, ich hatte damals das Glück, dass mein damaliger und auch heutiger Chef das sehr unterstützt hat und gesagt hat, ja, okay, mach mal. Ja, probier doch mal aus. Und als ich dann noch nach dem Medizinstudium beschlossen habe, noch ans Hasso-Plattner-Institut zu gehen für einen Master, da wurde das dann immer konkreter.
Das heißt also, du hast neben dem Lernen von Pharmakologie parallel zu coden gelernt, ja?
Ja, im Grunde kann man das so sagen. Das führt im Studium sicherlich zu manchen Fragen, wenn man irgendwie ja damals irgendwelche Modelle noch trainiert, die irgendwelche Katzen- und Hundebilder voneinander unterscheiden sollen. Das hat für sehr viel Gelächter gesorgt.
Ja.
Aber mit Rückblicken würde ich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ehrlicherweise hat es mich auch einfach interessiert.
Ja. Dieser Podcast richtet sich ja auch an innovative Ärztinnen und Ärzte. Ich könnte mir vorstellen jetzt, dass der eine oder andere denkt, oh mein Gott, bedeutet das jetzt, dass ich auch Coden lernen muss oder Programmieren lernen muss? Nein, oder?
Nee, ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, dass es eine ganze Menge Leute in Deutschland gibt, zum Glück, die sehr gut programmieren können und die Lösungen auch mit einem zusammen bauen können, wenn man denn eine Idee hat. Das ist auch was ich dann in meinem Studium gelernt habe. Und ich würde sagen, wir Ärztinnen und Ärzte, und so sehe ich mich schon, haben primär eine andere Rolle. Wir müssen schauen, was für Funktionalitäten werden eigentlich im Alltag benötigt und wie können wir die sinnvoll einsetzen, um unsere Prozesse zu verbessern und um am Ende auch die Behandlungsqualität zu verbessern.
Genau, und du hast sozusagen die Brille, beide Brillen auf. Du kannst die eine absetzen, die andere aufsetzen oder vielleicht beide übereinander setzen und hast gesagt, du forschst ja jetzt auch gerade dazu. Bei euch in der Klinik, kannst du mal ein Beispiel nennen, was ihr gerade da beforscht, wo ihr sozusagen einen Mehrwert für die Patientinnen oder Patienten oder auch die Ärzteschaft oder Pflegeschaft entwickelt? Also nur ganz konkret, damit man sich das vorstellen kann, wo seid ihr da dran?
Ja, gerne. Ich glaube, die oberflächlichen Fragestellungen, denen wir uns widmen, sind einerseits, was kann man im Alltag messen oder Patienten mitgeben, damit man in der Therapie und in der Patientenbegleitung Mehrwert hat. Und die andere Frage ist, wie kann man klinische Prozesse vielleicht verbessern mit solcher neuen Technologien? Und ein konkretes Beispiel ist, wir starten mehrere Studienkohorten mit Smartwatches aus. Das sind jetzt sehr spezielle neurologische Krankheitsbilder, Multiple Sklerose, CDP, jetzt bald auch Myasthenie und Wilson-Patienten. Mit unterschiedlichen Fragestellungen, aber zum Beispiel bei der CDP, da bewegen wir uns jetzt in sehr spezielle neurologische Krankheitsbilder, aber am Ende ist es so, dass man bei vielen Immuntherapien, die wir geben, eben feststellt, dass Patienten sagen, zum Ende hin des Behandlungszykluses geht es uns wieder schlechter.
Ja.
Also zum Ende hin merken die eine Verschlechterung und oft ist gar nicht klar, welches Therapieintervall das beste ist. Und wir sehen die Patienten ja immer nur, wenn die wieder zur Therapie kommen.
Ja.
Und das ist zum Beispiel Projekte, an denen wir arbeiten, ob man mit relativ einfachen Mitteln vielleicht die Intervalle für Patienten individueller und besser gestalten könnte.
Das heißt, ihr nutzt passive, so nennt sich das ja, passive Biomarker, sprich die Uhr zeichnet sowieso auf, ja, also was weiß ich, die Schrittzahl, die Herzfrequenz, die Temperatur, eventuell ein EKG und demnächst auch ein Blutdruck. Ihr nutzt diese Werte, holt ihr alle zusammen und dann guckt ihr, okay, gibt es irgendwie sozusagen Frühwarnzeichen oder Trends, woran man schon erkennt, dass es in die bestimmte Richtung geht? Ist das so?
Ja, es ist genau so, wie du sagst. Ne? Das ist genau das, was wir machen. Und aktuell ist es natürlich ein Stadium, wo man eher guckt, kann man das überhaupt feststellen mit so einfachen, recht ungerichteten Werkzeugen. Wir haben, sage ich mal, ein eigenes kleine Programmsuite bei uns jetzt auf einem Klinik-Server. Sicherlich auch ein Produkt meines Studiums, über das wir eben diese Patienten relativ einfach synchronisieren können. Also wir geben denen diese Uhren mit im Rahmen von Studien und wollen eben feststellen, können wir erstmal überhaupt diese Tools dafür benutzen und falls ja, kann man damit dann in dem nächsten Schritt vielleicht eine individualisierte Therapie möglich machen. Aber das ist sicherlich noch davon entfernt, das in die klinische Praxis zu bringen.
Wie ist die Reaktion der Patienten? Ich meine, klar, die da in der Studie mit drin sind, die sind adherent, die machen mit, so. Haben die durch dieses, in Anführungsstrichen, relativ einfache Biofeedback ein anderes Wahrnehmung für ihre Symptomatik an sich schon? Ich meine, wir haben ja immer bei der MS zum Beispiel das Thema der Fatigue oder des Pseudoschubs. Konntest du da schon was feststellen oder gibt es da schon Daten zu?
Das ist eine total schwierige Frage, weil wir jetzt keine Kontrollgruppen haben in unseren Studien, wo wir jetzt vergleichen können, wie berichten uns Patienten davon, die keine Uhr mitbekommen. Ich würde sagen, vielleicht um auf einen Aspekt von deiner Frage einzugehen, dass die größte Überraschung ist für mich eigentlich, wie jetzt gerade so bei auch neuroinflammatorischen Erkrankungen auch ältere Patientinnen und Patienten das total gut mitmachen und am Ende wollen sie alle eine Smartwatch haben, wenn die Studie vorbei ist. Ja, also man merkt eigentlich, dass so passive Marker extrem gut geeignet sind, auch in Klientelen, wo es vielleicht sonst schwierig ist, Daten zu erheben. Ja, und das ist so ein sehr medizinisch greifbarer Fakt. Also wenn ich war heute Morgen bei uns im Infusionszentrum, habe da auch Patienten gesehen, und wenn dann einer vor dir sitzt und sagt, ja, bei meiner CDP irgendwie jetzt in der letzten Woche geht's wieder deutlich schlechter, und man guckt sich dann zusammen mit dem einmal diese Kurven an und sagt, ja, okay, vielleicht sieht man da was, dann fühlt er sich zumindest extrem abgeholt.
Total.
Und hat gleichzeitig das Gefühl, man nimmt denjenigen ernst. Ne? Weil wir können auf einmal vielleicht das objektivieren, was man sonst nicht objektivieren kann. Und ich muss ganz klar sagen, das muss man ein bisschen limitieren. Diese Uhren sind sicherlich nicht der Wahrheit letzter Schluss, aber es ist eben was man relativ einfach auch in der Praxis machen kann. Ne? Sich einfach mal die Schritte anschauen. Wir hatten einen MS-Patienten, der sich bei uns vorgestellt hat vor ein paar Monaten. Da war das wirklich sehr interessant. Im Grunde bei der Erstvorstellung, der hatte die Schritte, die durchschnittlichen Schritte von den letzten 3-4 Jahren. Und das ist was, selbst wenn man den Patienten nicht kennt und einfach diese Kurve sieht, wie die runtergeht, dann ist das wahrscheinlich besser, als wenn ich ihn frage, ja, wie hat sich denn die Gehstrecke verändert?
Boah, das finde ich total, also wer das jetzt hört, also ich bin hochbegeistert gerade und finde es total spannend. Ich meine, ich habe auch solche Erfahrungen gemacht, schon auch bei psychischen Störungen, mit Schlafstörungen und natürlich auch der Schrittanzahl, diese Korrelation ist einfach da. Gerade Schritte und Schlaf haben eine große Aussagekraft, und ich glaube, viele andere Bioparameter, die wir sonst irgendwie, die für uns eine Blackbox sind, können wir ja besser einsehen, und das sollten wir weiterhin nutzen. Was dann zur Frage führt, glaubst du nicht, dass in Zukunft, egal, jegliche Forschung in der Medizin eigentlich immer nur noch, also in Anführungsstrichen, eine digitale Medizin sein wird, alles datenbasiert mit Rechnern funktionieren wird, alles andere wird es doch gar nicht mehr geben?
Das finde ich eine ganz, ganz interessante Frage, weil, also ich komme ursprünglich ja auch aus einer biologischen Fragestellung und bin dann irgendwie ins Digitale abgedriftet.
Genau.
Und ich finde das Biologische nach wie vor spannend. Ja, wir machen ganz viel biologische Forschung bei uns in Düsseldorf, und mich begeistert das auch nach wie vor. Aber wenn man ehrlich ist und ich mir meine Kolleginnen anschaue, die zum Teil extrem versierte Proteomics-Forschung machen, auch die lassen natürlich ihre R-Skripte laufen und sind nicht mehr den ganzen Tag im Labor. Und ich habe vorletztes Jahr jetzt schon, war ich bei einem Event in Berlin und habe damals gesagt, okay, eigentlich brauchst du eine Art Digital Clinician Sciences Programme. Also ich glaube, man muss schon viel mehr auch die digitalen Fähigkeiten von Menschen, die Forschung machen wollen, fördern. Und das hat jetzt weniger was mit der Praxis zu tun. Ich glaube nicht, dass jemand, der in der Praxis eine Praxis aufmacht, unbedingt programmieren können muss. Aber in der medizinischen Forschung ist es, glaube ich, schon was zunehmend ein wichtiger Skill wird. Und zwar sowohl in der biologischen Forschung wie auch in anderen Bereichen. Und irgendwie verschmilzt das so ein bisschen.
Welcher Skill? Ich habe das akustisch eben nicht gehört.
Das Programmieren. Also grundsätzlich Programmieren als Skill. Also für Forschung, glaube ich, ist es auch für bestimmte biologische Forschung einfach mehr und mehr eine Fähigkeit, die wo das einfach wichtig wird, wenn man auch Daten auswerten will.
Das führt natürlich gerade sehr schön über zu dem Thema. Du gibst mir die Vorlage. Wie glaubst du, wird sich denn, oder wie muss sich denn das Medizinstudium an sich verändern? Also, du bist dann noch deutlich näher dran. Ich habe zu ein paar jungen Studenten Kontakt, die sagen mir, nee, das gibt's ja alles nicht. Unsere ganzen Dozenten, viele kennen sich überhaupt nicht aus, wissen überhaupt nicht, was passiert. Wir beide sind halt auch in einer sehr bestimmten Bubble, du noch viel mehr als ich unterwegs. Aber so im Alltag, in der Lehre, ist vieles davon noch gar nicht angekommen. Was denkst du dazu? Also wie kann sich das ändern? Ich weiß, es gibt erste Ideen, erste Entwicklungen, was da kommen muss. Aber man muss ja die Leute auch erstmal alle da ausbilden in die Richtung, ja?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist so ein bisschen Fass ohne Boden, wenn man das aufmacht, wo man wirklich aufpassen muss. Man kann jetzt nicht jeden Mediziner auch zu einem Digitalprofi ausbilden. Ich glaube, das kann auch nicht der Anspruch sein. Aber bestimmte Kompetenzen sollte, glaube ich, heutzutage dann doch jeder verstehen. Ich glaube, wir sind in Deutschland zum Beispiel ja mit der DiGA, digitalen Therapeutika, echt einen großen Schritt nach vorne gegangen. Wie gut das jetzt auch immer in der Praxis im Einzelnen alles laufen mag, Aber natürlich gehört für mich ins Studium dann zumindest hinein, den Menschen mal zu erklären, was ist das, wie funktioniert das und was sind praktische und theoretische Konzepte, die dahinter liegen. Ja, du hast ja auch mal mit deiner digitalen Anamnese mal so einen praktischen Schritt gebracht. Den habe ich mir vor ein paar Wochen oder Monaten, habe ich das irgendwann mal gehört, fand das sehr eingängig. Und genauso gibt es natürlich auch theoretische Konzepte, die dahinter liegen. Und wenn ich ohnehin kognitive Verhaltenstherapie in der Uni lerne und lerne, was das ist, dann sollte ich vielleicht damit verknüpfen, dass das in sehr vielen Digas ein Anwendungsprinzip ist. Ja, nur so als Beispiel. Ich glaube, das kriegt heute keiner beigebracht.
Also ich habe in meinem Studium nichts über kognitive Verhaltenstherapie oder sagen wir mal über Verhaltensmedizin an sich gelernt, weil Technologie einsetzen hat häufig mit was mit Verhaltensmedizin ein. Das sind nicht Dinge, die geschehen über Nacht, sondern das sind mittelfristige Veränderungen, die da ja geschehen. Aber ich habe immer das häufig das Gefühl, dass es für uns so eine Art Blackbox ist, zu verstehen, wie kann Technologie gesund machen? Wie funktioniert das überhaupt? Was ist sozusagen der Mode of Action? Was sind die Wirkmechanismen? Wobei bei einer Medikation für uns alle klar ist, irgendwo ist ein Rezeptor, da dockt es irgendwie an und dann passiert was. Aber wie sozusagen Technologie bei uns im Hirn andockt, ja, und wie passiert das da? Das ist noch für viele nicht greifbar, ne? Ich habe ja mal das schöne Beispiel mit der Marktfrau, die immer Obst und Gemüse verkauft hat, und dann stellt ihr plötzlich jemand so einen schwarzen Kasten auf den Tisch und sagt, den verkauft sie jetzt auch. Und so habe ich das Gefühl, fühlen wir uns häufig als Mediziner so, ja, was ist denn da jetzt in diesem schwarzen Kasten, ja? Der geht nicht mehr weg, der ist halt da.
Und ich glaube, das Interesse dafür ist sehr groß. Also ich war vor ein paar Wochen auf so einer Fortbildung in Grimma, übrigens auch eine schöne Stadt in Sachsen, wo ich vorher noch nie war. Und da haben wir im Grunde auch über DIGAs gesprochen. Auch mit, es war eine neurologische Fortbildung und ich hatte so ein bisschen diesen Teil mitgemacht. Und ich fand es absolut spannend, wie verschiedene Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich danach unterhalten hat, im Grunde die theoretischen Zahlen, die man irgendwie aus der Literatur so berichten kann, also aus dem klinischen Alltag, also einfach total wiedergespiegelt haben. Was ja zeigt, dass, also erstens interessieren sich da schon viel mehr Menschen für, als man so denkt. Und zweitens ist es total relevant, auch da so ein bisschen die Theorie und die Praxis zu verknüpfen, ne? Und jetzt um den Bogen zurück zum Medizinstudium zu schlagen, das fängt halt da an. Und warum sollte man jetzt heute nicht darüber lernen? Ich glaube vielleicht, dass manche Prozesse bei uns im Gesundheitswesen vielleicht auch schneller vorangegangen wären, wenn wir das ein bisschen mehr als medizinische Kompetenz oder Aufgabe wahrgenommen haben hätten. Ja, das ist jetzt hypothetisch.
Es ist ja auch häufig noch so gewesen in der Vergangenheit, dass man immer so das Gefühl hatte, ja, die IT-Abteilung, die sollen da mal was machen, die ändern da irgendwie was. Aber wir haben noch nicht so sehr verinnerlicht gehabt, dass es natürlich auch sowohl unsere Entscheidungsprozesse als auch die Diagnostik und die Therapie betrifft. Es geht nicht nur um Prozesse und einen Terminkalender in der Klinik, den man etabliert, oder ein Patientenportal, sondern es verändert das komplette Arbeiten, ja, und irgendwann werden wir natürlich die Diagnostik oder auch Therapieempfehlungen einfach vorgesetzt bekommen. So, also das ist ja ein riesiger Wandel, in dem sich dieser Beruf oder der Arzt in unserer Rolle sich befindet, schon jetzt. Aber andererseits, wir alle noch in unserem Alltag, muss man ja leider so sagen, in unserer Umgebung befinden, wie mir gestern jemand gesagt hat, ich reise jeden Morgen 20 Jahre zurück in die Vergangenheit. Ja, weil es so wenig digital ist. Wie digital ist denn deine Klinik auf einer Skala von 1 bis 10?
Ja, ich weiß nicht. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich muss ehrlicherweise sagen und zugeben, ich glaube, wir machen gute Schritte als Uniklinik, aber es gibt tatsächlich noch sehr viele Papierkurven. Ich glaube, das sagt schon einiges. Und man lernt auch bei uns noch sehr gut, die Handschrift der Kollegen und Kolleginnen zu lesen. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Skill, den ich vielleicht nicht mehr bräuchte. Aber so ist es halt. Man muss allerdings zur Verteidigung sagen, es tut sich viel und es gibt auch eine Menge Leute, die da tolle Pilotprojekte bei uns in der Klinik machen. Und unsere Klinik ist, glaube ich, sehr gut darin, jemanden zu unterstützen, wenn er dann selber was aufbasteln will. Also ich glaube, nicht jede andere Klinik hätte mich so dabei unterstützt, jetzt bei uns irgendwie noch einen Forschungsserver in Betrieb zu nehmen, auf dem man dann halt seine eigene Software laufen lässt. Also es gibt Licht und Schatten.
Aber das zeigt natürlich, dass wir uns nicht sozusagen davor drücken können und sagen, die anderen machen mal, sondern auch wenn wir von ärztlicher Seite Ideen haben oder was vorantreiben wollen, ist es gut, die Stimme zu erheben und sich einzubringen.
Ja, total, kann ich total zustimmen. Und ich kann auch diese Frustration total nachvollziehen, wenn man sagt, man will nicht 20 Jahre zurückreisen. Also ich fühle das auch. Und du, ich glaube, du hattest ja auch mal dazu gesagt, dass es natürlich auch dann darum geht, okay, wen spricht dieser Beruf überhaupt wie an, wenn man immer das Gefühl hat, sich 20 Jahre in die Vergangenheit zu bewegen, wenn man zur Arbeit fährt. Und ich glaube, da klaffen schon die Erwartungen auseinander, ne?
Ja, absolut. Also ich habe ja, ich glaube, ich habe heute diesen Artikel zu, oder den kleinen Post dazu gemacht. Das wird und ich, also wird mir immer schon zurückgespielt. Es wird ein Wettbewerbsvorteil oder Nachteil sein, je nachdem, wie sehr die Leute sich in diese eine Richtung bewegen, um sozusagen gute Mitarbeiter und Fachkräfte zu finden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ja mal so dahingestellt, aber das wird so sein und es ist jetzt schon so, ja. Also, wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, sowohl von ärztlicher Seite, aber auch von Klinikseite und auch von allen anderen drumherum. Aber das alles jetzt mit dieser Vorgeschichte, dann hast du die Weiterbildung an einem Institut gemacht, hast du Plattner-Institut, da hat man ja schon viel von gehört. Was ist sozusagen, was würdest du sagen, eine der Schlüsselkompetenzen, die du da gewonnen hast, was ganz anders als ist als im Medizinstudium, neben dem Programmieren.
Ja, neben dem Programmieren finde ich gut. Ich habe da auch nochmal wahrscheinlich richtig programmieren gelernt. Aber daneben, ich muss sagen, man muss vielleicht zwei Worte zu diesem Masterprogramm verlieren und zum Hasso-Plattner-Institut. Ich glaube, du kennst das. Ich glaube, die allermeisten Menschen, denen ich berichte, dass ich da studiert habe, kennen es nicht. Und es ist eine wirklich ganz tolle Einrichtung, angegliedert an die Universität Potsdam, wo man ganz normal studieren kann. Man ist dann Student der Uni Potsdam und gleichzeitig Student am HPI. Das Ganze wird gefördert. Das kostet jetzt auch nichts, ne? Viele denken, das ist irgendeine Privatinstitution, wo man viel Geld bezahlt. Dem ist nicht so. Und die haben einen, also es ist im Grunde eine Software Engineering Fakultät. Es geht also vor allen Dingen um Programmieren und Cyber Security und alles, was damit dazugehört. Aber es gibt eben auch dieses Digital Health Cluster. Und da tummeln sich dann Menschen rund, die um Regulatorik nachdenken in der Medizin, wenn es um Technik geht, die eben auch Computational Biology machen, also wirklich große Datenmengen auswerten oder eben sich mit Sensorik beschäftigen etc. Und da gibt es eben einen Masterstudiengang, der heißt Digital Health, wo, ich sag mal, das Ziel ist, den teilweise mit Menschen aus einem medizinischen Hintergrund, das müssen jetzt nicht unbedingt Mediziner sein, können auch Zahnmedizinerinnen, Apothekerinnen, KrankenpflegerInnen, ist ganz egal, tummeln sich da und die werden gemischt mit Menschen mit einem technischen Hintergrund. Also die oft HPI-eigene Bachelorstudenten, die eben sehr gute Programmierkenntnisse haben. Und ich glaube, das ist die Kernkompetenz, auf die ich jetzt, wenn ich diesen Bogen mal spannen darf, zurückkomme. Weil der Austausch mit
Ja.
technisch versierten Menschen und wie die denken und wie die Projekte aufziehen, ist etwas, das ist uns in der Medizin maximal fremd.
Genau.
Das ist aber am Ende der entscheidende Punkt, um sinnvolle und gute Projekte und auch Produkte zu bauen. Und das muss ich sagen, hat mich wirklich begeistert. Und das HPI ist ein Ort, da wird einfach sehr viel, ja, da kann man sehr viel mitnehmen, wenn man das denn möchte. Und insofern haben sich die 2,5 Jahre da sehr gelohnt. Also für mich einfach, um auch in diese Themen einzusteigen und nochmal ein ganz anderes Ausbildungssetting mitzunehmen.
Und ich glaube, diese Kompetenzen, also erstmal dieses interdisziplinäre Arbeiten und auch dieses Projektdenken oder Produktentwicklung, dieses Denken nutzt du ja, kannst du ja auch für die Forschung überhaupt für die sicherlich auch nutzen, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, unsere Forschungsprojekte sind auch wenn, also wir sind eine kleine Gruppe und ich will die auch gar nicht zu hoch aufhängen. Das sind sicherlich kleine Pilotprojekte, aber die Idee ist natürlich oft zu überlegen, okay, wenn ich es denn in der Praxis einsetzen kann, wie müsste ein Produkt aussehen,
Ja,
zu dem das
genau.
jetzt dazu passt. Also das ist schon ein Gedanke, der bei uns, glaube ich, einen hohen Stellenwert hat. Weil es geht ja schon um Translation. Wir sind keine Grundlagenforscher. Wir haben nicht so viele gute Programmierer, dass wir die neuesten Algorithmen und Sprachmodelle auf den Markt bringen oder entwickeln, sondern wir sind eher das Ende dieser,
Kette, ja.
ja, Kette, genau, wo es dann darum geht, wie kann ich das eigentlich in der Klinik benutzen und wie macht es Sinn?
Ich glaube, das ist ja eines der häufigsten Stellen, wo es dann doch scheitert, weil ich glaube, Ideen, Technologien gibt es wirklich richtig, richtig viele tolle, von denen wir die meisten gar nicht wissen, dass es die schon gibt, ja. Mhm. Und dann an der letzten Stelle, am letzten Glied sozusagen, das dann wirklich umzusetzen und dann wirklich im Alltag, in einem klinischen Alltag zu nutzen und dass es dann auch von den anderen genutzt wird, ich glaube, das ist eine nicht zu unterschätzende Hürde.
Ja, das glaube ich, da stimme ich dir ganz zu.
Ja.
Ich glaube, auch, und das ist ja auch das, wo es dann darauf ankommt, wenn ich diesen letzten Schritt nicht gut mache, dann kann ich die besten Algorithmen machen, dann kann ich das beste technische Setup haben, aber am Ende wird es einfach nicht fliegen und niemand wird es in seiner Praxis einsetzen.
Was ist dein Geheimrezept? Vielleicht kannst du uns das ja für verraten, vielleicht hast du ja eins. Wie kann man denn
kannst du die Frage noch einmal wiederholen?
Ja, wie kann man denn, also dein Geheimrezept, diesen letzten Moment, die es dann fliegt, wie kann man die Leute, die es dann fliegend nutzen sollen, deiner Meinung nach am besten mitnehmen? Was sind da die Hebel, die man setzen darf? Oder was Hebel, das klingt so komisch, aber wie kann man sie begeistern? Weil die am Krankenbett stehen, nicht, die kamen ja eigentlich ganz woanders her.
Ja, das stimmt. Ich glaube, man muss von Anfang an sich in die Prozesse in der Klinik oder in der Praxis eindenken und muss diese Menschen auch von Anfang an mitnehmen und mit denen testen. Und ich glaube, viele Schritte, die wir so in der Digitalisierung vom Gesundheitssystem erleben, sind erstmal irgendwie schmerzhaft und niemand will irgendwas umstellen. Na, wir erleben es jetzt zum Teil beim E-Rezept aktuell, aber wenn man mal zurückdenkt und die Leute dann fragt, okay, wie war es denn, als ihr euch die Röntgenbilder noch unten angucken musstet, dann sagt jeder, ja, okay, nee, das war ganz schrecklich. Da wollen wir auf keinen Fall hin zurück. Und so diesen Sprung zu schaffen, ja, dass die Leute etwas für selbstverständlich nehmen, ich glaube, das geht am besten, indem die merken, ich habe einen Nutzen davon, ich spare dadurch Zeit. Das ist, glaube ich, was oft unterschätzt wird. Ich darf keine digitalen Lösungen bauen, die am Ende einen riesen Overhead machen, der alles verkompliziert und die Prozesse verkompliziert.
Also häufig ist das nicht so. Häufig höre ich ja, diese ganze Zeitspargeschichte ist doch irgendwie nur ein blödes Marketing oder Werbeding, um das Produkt zu verkaufen. Bei mir kommt davon nichts an. So, verstehst du, was ich meine?
Ja, ich kann es auch verstehen. Also derjenige, der die Arbeitsgruppe da mit mir vor allen Dingen vorantreibt in Düsseldorf, der gründet gerade eine Praxis parallel zurzeit an der Uni. Also der hat auch gut zu tun. Und da denkst du natürlich auch nochmal anders als als vielleicht in einer Studienambulanz, an einer großen Klinik. Aber für den muss doch völlig klar sein, dass bestimmte Sachen eben nur gemacht werden können, wenn sie entweder irgendwie als Leistung abgebildet werden können oder weil sie ihm am Ende Zeit sparen. Und ich glaube, das sind die Sachen, die sich dann durchsetzen. Ich glaube, so einfach würde ich das tatsächlich sagen. Und ich glaube, die meisten von uns mögen Technologie, die das Leben einfacher macht. Ich habe vorletztes Jahr auf der DGN mal gefragt, wie viele der Neurologen, die da in dem Raum saßen, Neurologinnen und Neurologen, eine Smartwatch hatten, und es waren deutlich über die Hälfte. Ja, und trotzdem hätten die meisten von denen wahrscheinlich Sorge gehabt, so eine Technologie jetzt im Alltag bei Patienten einzusetzen aufgrund von irgendwelchen Datenschutzbedenken. Und da klafft einfach was auseinander. In dem Moment, wo ich selber sehe, dass Nutzen für mich hat, benutze ich's. Und gleichzeitig bin ich irgendwie in der medizinischen Praxis oft zurückhaltend. Und ich glaube, genau da muss man ansetzen und den Leuten das zeigen.
Wir waren sehr rar gesät und das Thema war sehr rar. Na gut, das ist jetzt nicht unser Thema. Lass uns mal gucken, das ist auch ein Thema, weil es ist eigentlich schade und ich hoffe, dass es dies Jahr auf der DGN anders wird. So, lass uns das mal so.
Ich hoffe auch.
Lass uns das mal so.
Ich bin ganz guter Dinge.
Deutsche Gesellschaft für digitale Medizin gewonnen. Ich auch, einfach schon, weil es sie gibt, fand ich das schon toll, als sie gegründet wurde von Filippo Martino als ersten Vorsitzenden. Und dann, wie bist du dann dahin gekommen? Haben sie dich einfach gefragt oder hast du dich dafür beworben? Wie war der Weg dahin?
Ich habe mich während der Zeit am Hasso-Plattner-Institut natürlich wahnsinnig gefreut, als ich gesehen habe, dass diese Gesellschaft ins Leben gerufen wurde. Das war ein Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da habe ich nur gedacht, wow, okay, das sind genau die Themen, die mich interessieren.
Ja.
Und wir haben dann, also es gab ja dann auch von Anfang an eigentlich da Möglichkeiten, sehr viel mitzuwirken. Es wurde jetzt vor ein paar Monaten ja auch ein White Paper veröffentlicht. Da ging es um Evidenz in der Medizin. Da habe ich mich eingebracht. Und gleichzeitig haben wir auch für Studierende zum Teil Veranstaltungen angeboten über die DGDM. Ja, und dann gibt es die Wissenschaftspreise, da konnte man dann auch mitmachen. Und so, weiß ich auch nicht, habe ich da irgendwie mehr und mehr dazu gefunden und da mich das Thema einfach begeistert, habe ich dann die Gelegenheit bekommen, mich da noch mehr einzubringen, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Und ich freue mich total, dass man mir auch trotz meinen jungen Jahren sicherlich das Vertrauen gegeben hat, da im Vorstand und auch im Vorsitz die Gesellschaft noch weiter voranzutreiben.
Sehr, sehr schön. Wirklich Gratulation dazu. Absolut verdient mit all den Dingen, die du tust. Für welche Ärztinnen und Ärzte seid ihr jetzt da? Also was bietet ihr an? Was ist euer Angebot? Wo seht ihr so eure Rolle der Gesellschaft der Digitalisierung?
Also ich glaube, grundsätzlich gibt es jetzt keine Fachrichtung. Ne? Wir sind fachübergreifend. Digitale Medizin ist kein Fach, das irgendwie aufgehangen ist in einer medizinischen, klinischen Spezialität, sondern die Menschen, die sich für digitale Medizin begeistern und die auch entweder damit dieses ganze Thema vorantreiben wollen, dazu arbeiten, dazu forschen. Ich glaube, wir haben ein Problem in Deutschland, dass eben alle Fachgesellschaften von der Cardio über die Neuro zur Nephro sich jetzt einzeln mit diesen Themen beschäftigen und ihre eigenen kleinen, Theorien, Thesen und Empfehlungen zu digitaler Medizin und digitalen Themen entwickeln. Aber wenn man doch mal ehrlich ist, jetzt so am Beispiel auch von der DIGA, dann macht es keinen Sinn, dass das jede Fachgesellschaft für sich macht, sondern wir müssen da auch die Kräfte bündeln. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe der Deutschen Gesellschaft für digitale Medizin. Ich sag mal, über die klinische Spezialität hinaus dieses Feld weiterzuentwickeln, sowohl im Sinne von, welche Evidenz möchte ich als Arzt und Ärztin sehen, welche Themen sollten vielleicht in die Ausbildung und Lehre fließen, ja, sollte es Weiterbildung zu den Themen geben und gleichzeitig auch das gegenüber der Politik sicherlich zu vertreten, wo es angebracht ist. Und da gab es jetzt in den letzten Monaten sicherlich einige Punkte.
Das heißt also, ihr wollt eher so übergreifend oder sozusagen als Dach für alle anderen Fachgesellschaften stehen, als Ansprechpartner und Berater, weil ich glaube ja schon, dass trotzdem auch jedes Fach an sich, also man kommt ja gar nicht mehr drum herum, sich nicht damit zu beschäftigen als Fachgesellschaft. Also insofern finde ich das schon sinnig, aber ihr wollt sozusagen als übergreifende Ansprechpartner da sein für die Fachgesellschaften oder wo habt ihr da eure Rolle genau?
Ich glaube, so würde ich es nicht formulieren. Nicht als Dach oder als Ansprechpartner unbedingt für die anderen Fachgesellschaften, sondern schon als eigene Fachgesellschaft eben im Bereich der digitalen Medizin, wo aber sich auch Mitglieder, die sonst, sage ich mal, in ihren Fächern sich engagieren, eben zu diesem Thema gezielt engagieren können. Ich glaube schon, dass es große Synergien gibt. Ich stimme dir total zu. Also auch eine Neurologie muss sich natürlich mit digitalen Themen befassen und auch eine Kardiologie wird eine Gruppe brauchen, die in diesem Fach diese Themen durchdenkt. Aber ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn das jeder für sich macht, sondern es sollte zusätzlich eben auch, und ich glaube, da ist schon die Berechtigung auch für die Deutsche Gesellschaft für digitale Medizin, eben diese eine Fachgesellschaft geben, die sich ganz gezielt mit diesen Theorien, aber auch mit den praktischen Aspekten von digitaler Medizin auseinandersetzt. Sei es jetzt Patientenmonitoring, sei es digitale Therapeutika oder eben auch neue Entwicklungen in der Medizin.
Also ich habe mich, ich weiß nicht mehr welcher, noch diese Woche in einem Podcast unterhalten mit deinem ärztlichen Kollegen über das Thema der Telemedizin, soweit ich weiß, zum Beispiel, dass die Dermatologen haben da schon sehr klare Richtlinien aufgestellt, was geht nicht, wo sind die Grenzen. Ich glaube, auch häufig sind auch viele Hemmnisse da, neben den ganzen technologischen Voraussetzungen, weil keine Kamera in der Klinik da ist oder das Internet nicht funktioniert oder der Rechner zu alt ist, dass viele Kolleginnen und Kollegen einfach auch unsicher sind, also rein rechtlich, aber auch regulatorisch. Darf ich denen jetzt die Medikamente der Telemedizin sagen oder muss ich denen jetzt doch wirklich wieder kommen lassen? Also auch da haben wir innerhalb der Leitlinien für die unterschiedlichsten Indikationen noch keine Rahmen, wo ist es erlaubt und wo geht's gar nicht. Dafür wärt ihr auch da?
Also ich glaube, Telemedizin ist ein weites Feld. Ich glaube, wo ich jetzt sagen würde, wo ich das total nachvollziehen kann, ist, wenn man voneinander lernt. Ne? Wenn ich jetzt sage, sei es jetzt im Rahmen von Patientenmonitoring, telemedizinische Fragestellungen oder auch digitale Therapeutika, da braucht es einfach auch ein Forum, wo ein Dermatologe mit einem Kardiologen eben diese Sachen bespricht und der Kardiologe vielleicht sagt, irgendwie seid ihr da weiter in der Dermatologie und man dann vielleicht an einen Punkt kommt, dass man das losgelöst vom Fachlichen einmal formuliert, was in Ordnung ist.
Ne? Okay.
Welche Evidenz brauche ich für eine DIGA? Ne? Das ist unabhängig vom Fachgebiet, sollte das da eine ärztliche Stimme oder eine ärztliche Antwort drauf geben, meiner Meinung nach.
Das heißt also, ihr macht für eure Mitglieder Veranstaltungen fachübergreifend, wo die jeweiligen Interessierten oder die das mit in ihre Fächer tragen, kommen können und sich miteinander austauschen können.
Genau. Also es gab von uns aus jetzt im vergangenen Jahr schon mehrere Weiterbildungsangebote, eben auch zu solchen Themen, zu digitalen Themen, zu DIGAs, zu Wearables. Und es gab gleichzeitig, sage ich mal, im Hintergrund Expertengruppen, die sich zu manchen Sachen ausgetauscht haben. Und Ziel jetzt fürs kommende Jahr ist auch ganz klar, Veranstaltungsformate zu finden, wo man eben sich austauschen kann, sowohl mit Praxisbezug, aber wie auch mit einem Forschungsbezug.
Wie kriegen wir das hin, die erfahrenen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen? Also die noch nicht so die, ich will das jetzt gar nicht sagen, diese Digital Natives sind, es gibt auch viele ältere Patientinnen und Patienten oder auch mein Vater, der ist 73, der ist sehr fit, was den Rechner angeht. Hat mich schon 1981 mit so einem Commodore beglückt und meinte so, guck mal, okay, wie schön das ist. Ja, ich erinnere mich noch dran, ich war klein und dachte, er kommt mit dem Roboter nach Hause und dann kam er nur mit so einem Kasten nach Hause, mit so Tasten und ich war völlig enttäuscht. Aber na gut, anderes Thema. Aber er ist älter, wollte ich damit sagen, und schon sehr erfahren, was das angeht. Und auch viele ältere Kollegen oder erfahrene Kollegen sind erfahren. Aber sie haben trotzdem noch ein anderes Verständnis von der Medizin. Immer wieder doch noch. Wie brauchen sie aber trotzdem? Ne? Die werden ja auch noch 20 Jahre tätig sein. Wie kriegen wir die begeistert?
Also erstmal vorneweg, total cool, dass dein Weg auch schon so früh in die digitale Richtung gebahnt wurde. Da muss man ja jetzt mal sagen. Ja, ich glaube, das schließt so ein bisschen dazu an. Also man muss jedem ärztlichen Kollegen, jeder ärztlichen Kollegin einfach einen Nutzen aufzeigen. Und es ist auch wie bei neuen Medikamenten, auch da ist es ist ein langer Prozess, glaube ich, bis das die Praxis erreicht. Weil natürlich hat man seine Routinen und an denen hält man auch fest. Ja, und das kann man auch verstehen. Aber es gibt einfach bestimmte Vorteile, da muss man die Augen öffnen. Ne? Also ich glaube mittlerweile, ich habe jetzt die letzten Daten vom GKV-Spitzenverband sind ja noch nicht da, aber es ist ja mal ganz interessant, wie doch der prozentuale Satz zum Beispiel der Ärztinnen und Ärzte steigt, die dann mal eine DIGA im Jahr verordnen. Ja, es steigt. Es steigt langsam, aber es steigt. Und ich glaube, früher oder später erreicht es dann auch fast jeden. Es wird immer ein paar Leute geben, die sich komplett verweigern. Und das ist mit allen Sachen so. Das haben wir auch mit anderen Therapien.
Ich glaube, es ist im letzten Jahr sogar um 50% gestiegen, die Verordnungsrate.
Ja, und das zeigt ja auch, es muss ja auch nicht jeder immer alles die ganze Zeit und perfekt machen. Aber es reicht ja, wenn man Kontakte dazu bekommt. Und ich glaube, gerade wenn man sich jetzt noch neuere Entwicklungen in der Medizin anguckt, die dann eben auch zu Therapieunterstützung etc. gehen. Das sind Veränderungen, denen wird man sich nur bedingt verschließen können, je nachdem, wie man und wo man tätig ist. Also das ist meine Auffassung. Ich glaube, es ist auch dann unsere Aufgabe als medizinische Community, einfach gut dazu zu informieren. Ich meine, mit deinem Podcast leistest du sicherlich einen großen Beitrag dazu, aber eben auch Fortbildungen, das Ganze auf Kongressen zu thematisieren, weil ich glaube, so erreicht man am Ende die Leute, ne? Dass das einfach in die ganz normalen Weiterbildungsformate und Austauschformate übernommen wird, die unsere Kolleginnen und Kollegen ja ohnehin nutzen.
Ja. Ja, es braucht Zeit, es braucht viel Kommunikation und immer wieder. Und es gibt halt immer diejenigen, die vorne weggehen und dann kommen die anderen danach. Und es ist halt ein ein Prozess. Wie möchtest du in 10 Jahren arbeiten? Die Frage haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber hast du so eine Vision, wie du dir dein Leben oder deine Arbeit mit deinem Patienten idealerweise vorstellst? So vielleicht 1, 2 Sätze dazu. Wie sieht der klinische Alltag dann für dich aus oder willst du, oder was willst du denn dann?
Also um komplett ehrlich zu sein, ich würde mir wünschen, dass ich nach wie vor so eine gewisse Mischung habe. Ich würde mir schon wünschen, klinisch noch tätig zu sein. Oder was heißt noch? Oder klinisch tätig zu sein. Ich würde mir aber auch wünschen, dass ich die Möglichkeit habe, sei es jetzt Ideen, Prototypen oder bestimmte Forschungsansätze weiter zu verfolgen. Also ich persönlich so auch in meinem Alltag zu haben, das motiviert einen irgendwie immer für die jeweils andere Seite mehr, wenn man so einen gewissen Wechsel hat. Ich glaube, abwechslungsreiche Arbeit motiviert viele Menschen und bei mir ist das nicht anders. Ja. Und das würde ich mir für mich in 10 Jahren wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass man auf viele Prozesse von heute zurückblickt und sagt, boah, Gott sei Dank haben die es damals endlich gemacht. Es war sowas von überfällig. Das ist sowas, diese ganzen Change-Prozesse, die wir jetzt aktuell ja im Gesundheitssystem sehen, ich glaube, die werden sich hoffentlich dann in 10 Jahren verselbstständigt haben und einfach selbstverständlich geworden sein.
So. Vielen Dank. Das ist ein sehr spannendes Bild, was ich noch gerne ergänzen möchte. Du beschreibst es noch immer so, diese eine und die andere Seite, ne? Also einerseits klinisch tätig sein, aber auch noch Dinge weiterentwickeln. Ich glaube, das geht mir ähnlich, dass es auch irgendwie immer so, also so eine kleine Zerrissenheit irgendwie ist hier, wohin gehöre ich jetzt eigentlich und was ist es jetzt eigentlich? Ich glaube, auch das wird sich verändern, auch unser Beruf und unsere Rolle wird sich verändern. Und dazu ein kleines Beispiel, weil wir das sozusagen das Technologische oder diese digitale Welt getrennt sehen von der menschlichen klinischen Patientenarbeit. Aber warum ist das so? Ich habe vor kurzem mit einer, wie alt ist sie, 16-Jährigen gesprochen. Und die sagte zu mir, dass ihr das immer wieder auffällt, also dass für sie diese Welt, wenn sie in ihrem Handy ist oder auch ihren Freunden, das ist nicht für sie eine getrennte Welt. Das ist für sie ein Teil von ihr. Und wenn ich jetzt meine Teenie-Töchter sehe, die zu mir sagen, Mama, ich will nicht zum Arzt gehen, können wir das nicht mal kurz per Video machen? Glaube ich, dass auch wir immer mehr, es ist nicht mehr ein Entweder-Oder, oder, also das schon mal gar nicht, ein Sowohl als auch, aber ich glaube, es wird irgendwann gar keine Trennung mehr geben zwischen diesen Welten. Dass es sozusagen immer mehr verschmilzt. Also so ist das hoffentlich meine Prognose oder meine, ich hoffe es so. Und die empfinden das schon so. Und ich glaube auch, dass die Medizin in die Richtung geht. Aber gut, wir werden sehen.
Finde ich einen interessanten Punkt. Das geht dann schon so in so ganz andere Überlegungen, ne? Richtung Verschmelzen von virtueller und im Grunde analoger Welt. Ich glaube, es wird in der Medizin auch kommen. Es kommt in anderen Berufen. Ich meine, mit Homeoffice und so ist es ja auch viel mehr so, weil da einfach viel mehr digital abgewickelt wird als bei uns. Ich glaube, bei mir persönlich würde ich noch sagen, es sind schon unterschiedliche Arbeitsumfelder, ob man jetzt was entwickelt oder ein Produkt sich dazu Gedanken macht oder zu einer Forschungsidee oder in der Ambulanz sitzt und Patienten sieht. Und ich glaube, es hat beides einfach seine extrem schönen Seiten, die irgendwie dann auch von den anderen wiederum profitieren. Ich glaube, man macht deutlich bessere Gedanken sich zu manchen Forschungs- und Produktideen, wenn man irgendwie Patienten vor Augen hat. Ich habe das gemerkt in der Zeit, als ich am Hans-Platner-Institut war, man ist schon echt ganz schnell raus. Ne? Also man verliert schnell den Blick für die klinische Realität. Das ist einfach so.
Also ich wollte nicht damit sagen, dass jeder jetzt irgendwie Produktentwicklung machen soll oder forschen soll oder sowas, sondern wir brauchen natürlich unbedingt ganz dringend die Menschen an den Menschen. Aber es wird völlig normal sein, all diese Technologien mit im Alltag zu nutzen. Das wird einem gar nicht mehr auffallen. Es wird ein Teil davon sein. Und gerade das wird, glaube ich, wieder sehr viel mehr Nähe, Zeit und Menschlichkeit ermöglichen, wenn er da vor der Nase des Arztes sitzt, wo er dann den Medikamentenplan abtippt. Naja.
Ja, wo einfach auch ganz viele von den Lösungen, die jetzt gerade noch so als ganz neu und Zukunftsmusik gehandelt werden, also ich glaube, es wird auch schneller gehen als 10 Jahre, aber gerade diese Sprachaufzeichnung von Arzt-Patienten-Kommunikation, automatisierte Befunderstellung und eben Abgleichen mit Vordaten, im Zweifelsfall schon eine automatisierte Analyse der Therapieempfehlungen gegen die Leitlinie oder so. Ich glaube, das sind Sachen, die da können wir mit 10 Jahren ganz gut mitrechnen.
Ich hoffe noch schneller. Gibt es ein Buch, ein Sachbuch, ein Roman, den du gelesen hast, den du gerne hier uns weiterempfehlen möchtest? Ein Buch, das sich nachhaltig geprägt hat, beeindruckt hat?
Also was mich jetzt vor ganz kurzer Zeit im Urlaub nachhaltig geprägt hat, war ein Buch aus den USA, aus den 80ern. Das heißt Die Seele einer neuen Maschine. Da ging es darum, wie die Menschen in den 70er Jahren in den USA Mikrocomputer entwickelt haben. Das war etwas, also ich bin jetzt nicht so tief in der Informatikgeschichte, dass ich irgendwas dazu gewusst hätte. Ich wusste gar nichts dazu. Aber diese Faszination und die Welt, die sich die Menschen in den 80ern ausgemalt haben, wie sie heute sein würde und wie diese Computer sich dann weiterentwickeln würden, da ist es wirklich skurril, weil manche dieser Sachen sind absolut eingetroffen. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, wie digitalisiert unser Leben eigentlich ist, wie wir mit Menschen kommunizieren und wie anders das damals ist, das ist alles eingetroffen. Aber viele dieser großen, großen Veränderungen dann auch nicht. Ja, also wir sehen immer noch einen Arzt und eine Ärztin, das wird auch so bleiben und keine künstliche Intelligenz. Und das Spannende an diesem Buch ist, dass das aus der Perspektive von einem Journalisten geschrieben ist, der ein Jahr lang mit so einem Entwicklungsteam in den USA rumgelaufen ist und sich quasi angeschaut haben, wie die ihre neuen Computer bauen. Und diese Menschen waren alle wirklich von Arbeit besessen. Und es ist, also so diese mit der Sicht von 40 Jahren später darauf zurückzublicken, wie damals die Computerrevolution scheinbar stattgefunden hat in den USA, fand ich sehr, sehr spannend.
Ja, vielen Dank. Wie heißt das Buch?
Ein bisschen abstrakt, aber...
Wie heißt das Buch?
Die Seele einer neuen Maschine.
Ah, die Seele einer neuen Maschine. Okay.
Ich weiß gerade nicht, wie der Originaltitel heißt. Ja, aber das kann man nur empfehlen.
Dass ich verlinke und finde, das kannte ich nicht. Vielen Dank dafür. Und ich meine, es zeigt ja auch, passend hier zu meiner kleinen Geschichte, dass das ja auch wirklich schon in den 70ern und teilweise noch früher die Leute sich um diese Themen gekümmert haben und auch mit voller Leidenschaft dabei gewesen sind. Das war damals wahrscheinlich alles noch nicht so bekannt. Und auch ich habe 1990 gedacht, ich werde 2015 mit so einem Hoverboard durch die Gegend fliegen, noch zurück in der Zukunft. Aber es ist auch nicht eingetreten. Aber na gut.
Hat nicht geklappt.
Also, Lars, ich bin mir ganz sicher, dass du in den nächsten 40 Jahren auch sehr viel dazu beitragen wirst, die digitale Medizin weiterzuschreiben. Vielleicht wirst du ja auch, ich hoffe mal, auch ein Buch schreiben, das dann irgendjemand in 40 Jahren zur Hand nehmen wird und sagen, aha, spannend, was damals passiert ist und wie sich die Medizin verändert.
Also was ich dazu vielleicht noch zu sagen, was ich jetzt letztens auf einem Kongress gehört habe und total spannend fand, in München gibt es einfach einen Studierendenverein, die organisieren auch viel so Bildung in technischen Dingen für Mediziner und Medizinerinnen und die schreiben jetzt tatsächlich ein Lehrbuch für künstliche Intelligenz in der Medizin. Und ich habe es noch nicht gelesen, es ist noch nicht draußen, aber das sind zum Beispiel, glaube ich, auch Menschen, die wirklich was voranbringen. Und das Buch würde ich dann auch wahrscheinlich empfehlen.
Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann dieses Jahr mal. Und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Erfolg. Danke, dass du dabei warst.
Spätestens auf der DGN. Ich freue mich drauf.
Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Nur würde mich natürlich interessieren, nutzt du mit deinen Patientinnen und Patienten schon dessen passive Biomarker, wie auch immer. Wenn das der Fall ist, bitte schreibe mir, berichte mir davon. Vielleicht ist das ein Thema, was wir hier in diesem Podcast und Videocast auch immer vorstellen können, damit andere Kolleginnen oder Kollegen davon lernen. Oder seid ihr, bist du ein Unternehmen, das neue Möglichkeiten den Anwendern in der Medizin, Ärztinnen und Ärzten bietet, dann meldet euch auch gerne bei mir, damit wir euer Produkt, eure innovative Lösung, eure digitale Lösung, die einfach schnell verständlich ist, hier vorstellen könnt. Vielen Dank für deine Zeit, wo auch immer du auch bist. Bis bald, viele Grüße, Alexandra.